Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Wie gelingt Integration schon im Kindergarten? In dieser Folge spreche ich mit der Psychologin und Wissenschaftlerin Stepanka Busuliano über frühkindliche Bildung für geflüchtete Kinder. Wir sprechen über strukturelle Hürden, gesellschaftliche Mythen und darüber, was Kitas, Träger und Politik jetzt tun müssen, um Chancengerechtigkeit von Anfang an zu ermöglichen. Hört selbst. Viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich unglaublich. Heute haben wir wieder ein ganz, ganz wunderbares Gespräch mit Stepanka. Und zwar wird es heute um frühe Bildung für alle gehen, also beziehungsweise wieso gerade der Kita-Zugang für geflüchtete Familien gerechter gestaltet werden muss. Und um alle Themen, die da irgendwie noch angrenzen. Du wirst uns einige spannende Impulse und auch Verabschiedungen aus der Politik wahrscheinlich mitteilen, über die wir diskutieren dürfen. Und einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber bevor wir da reinstarten, Stepanka, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst und mal so ein bisschen berichtest, was macht dich so aus und wer bist du?
Okay, also Stepanka Busuliano bin ich. Ich bin von der Ausbildung her, bin ich Psychologin. Ich bin seit den letzten 15 Jahren vor allem in der frühkindlichen Bildung unterwegs und zwar als Vorbildnerin, Coachin, Supervisorin, Praxisbegleiterin, aber auch bisschen auch Wissenschaftlerin. Also ich habe auch an unterschiedlichen, ich war an unterschiedlichen Instituten angedockt und habe da auch die Praxis ein bisschen wissenschaftlich begleitet. Jetzt ganz aktuell bin ich in so einem Fieber, also Kita-Preis-Fieber, sage ich dazu, weil ich als Expertin unterwegs bin und mir auch Kitas angucken darf und dann sie begutachten darf. Also das ist schon so ein Highlight immer auch im Jahr, wo ich auch mit dabei bin. Genau. Also das ist so ein bisschen zu dem Beruflichen. Ansonsten, was macht mich aus? Also ich bin selber eben in Tschechien geboren und aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Deutschland gekommen und bin dann halt hier auch geblieben. Und das prägt mich, glaube ich, auch. Also dieser biografische Hintergrund. Ich habe zwei Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der eine Rolle spielt, ja, also zumindest auch für diese frühkindliche Bildung und was das bedeutet für Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Das hat mich, glaube ich, auch ganz schön geprägt.
Total, total. Und ich meine, du hast da natürlich, wie sagt man so schön, so firsthand zu Hause erlebst du wahrscheinlich all das so ein Stück weit auch, was du natürlich dann auch in der Arbeit teilweise siehst oder umsetzen kannst oder auch fördern möchtest, ne?
Ja, ich finde, das ist schon auch ein guter Spiegel irgendwie. Also das nicht nur so erzählt bekommen, sondern auch selber zu gucken, okay, was macht das mit uns aus, ne? Was macht das mit, also was, meine Kinder sind jetzt schon groß, aber das war schon auch spannend, ja. Also ich glaube, dadurch habe ich tatsächlich dann auch Praxisimpulse dann geben können, weil ich auch selber aus der eigenen Perspektive als Mutter dann schon auch einiges erleben konnte und an einigen Stellen war das, glaube ich, echt hilfreich.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es einen großen Unterschied macht. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, du bist Psychologin, ne, für frühkindliche Bildung. Was hat dich denn ursprünglich überhaupt dazu bewegt, dich mit diesem ganzen Thema der frühkindlichen Bildung, aber auch mit dem Thema Flucht, Bildung und in dem Zusammenhang natürlich Chancengerechtigkeit auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube, das ist eher tatsächlich bisschen Zufall gewesen, weil ich war zuerst gar nicht in der frühkindlichen Bildung unterwegs, sondern eher in dem internationalen Jugendaustausch. Also ich habe ganz normal Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Und interkulturelle Psychologie war auch so ein Zusatzstudium, was mich wahnsinnig begeistert hat und irgendwie super interessiert hat. Und dann war ich vor allem eben mit NGOs unterwegs, mit Jugendlichen unterwegs und diese internationalen Austausche, das war halt so das Thema für mich, ja. Nur irgendwann mal war das gut, also ist es dazu gekommen, dass ich auch eine Familie gegründet habe und dann war klar, ich muss mich so ein bisschen niederlassen und nicht nur in der Welt rumreisen. Und dann habe ich mich einfach umgeschaut, was könnte ich denn noch machen? Und dann war sozusagen so ein bisschen zurück zu der Quelle. Psychologie heißt auch Entwicklungspsychologie und eben auch Bindungsforschung. Und so bin ich quasi eigentlich über meine Kinder zu der frühkindlichen Bildung gekommen.
Sehr spannend. Oh, da muss ich dich direkt mal was fragen, weil das finde ich auch total spannend. Was würdest du denn sagen, was ist so, kann man so, so oder könntest du so drei Kriterien rausgreifen, die extrem wichtig in der frühkindlichen, also im Großwerden und in der Bindungstheorie zwischen Eltern und Kindern ist? Also worauf man als Eltern achten sollte oder müsste?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich, es gibt ja so unterschiedliche also Bindungsmuster auch, ne? Und die sind alle gesund und die sind alle gerechtfertigt. Das westliche Bindungsmuster ist ein bisschen anders als, ne? Also es gibt in unterschiedlichen Gesellschaften halt unterschiedliche Bindungsmuster. Und aber grundsätzlich, klar, ich meine, für das Kind da zu sein, ist wichtig, feinfühlig auf die Signale der Kinder zu reagieren. Das ist ja das.
Ja.
Ich meine, wir sind ja nicht alle irgendwie so als Profis auf die Welt gekommen und das ist auch etwas, was man schulen kann. Das war für mich zum Beispiel so ein Erlebnis, okay, feinfühliges Reagieren auf Signale kann man schulen. Das ist zum Beispiel auch wichtig für die Kitas und für das Personal. Mhm. Responsivität, ne? Das ist quasi auch eins der Sachen, die das fördert. Und Kinder, wenn die sich sicher und gut fühlen, also sicher gebunden sind und sich wohlfühlen, dann sind sie quasi, können sie autonom ihre Autonomie auch leben. Dann gehen sie in dieses Forschen.
Ja, sehr spannend.
Entdecken sie die Welt, ja. Aber die brauchen erstmal diese Beziehung. Also diese stabile Beziehung, sowohl in der Familie als auch in der Kita, ist total wichtig. Weil das ist, manchmal ist es so ein Trugschluss, dass Kinder, die quasi zu Hause keine sichere Bindung haben, die haben es grundsätzlich schwieriger, ja klar. Aber zum Beispiel Kita oder gutes Bildungssystem kann da auch wirklich gut aushelfen.
Also ja, glaube ich.
Verlässliche Personen in der Kita haben, kann da einiges nachgeholt werden.
Ja. Ja, gerade wenn man überlegt, wie viele Stunden Kinder mittlerweile ja in der Kita sind auch, ne? Also da gebe ich dir total recht. Ich sehe das auch, also als wir damals unseren Sohn in die Kita gegeben haben, da war der knapp 2 Jahre alt und der war am Anfang ganz ängstlich. Ich muss dazu sagen, ne, es ist auch zur Corona-Zeit gewesen, da sind die Kinder eh nicht so vertraut gewesen mit anderen Kindern und so weiter. Und dann hat sich das innerhalb kürzester Zeit so verändert und der liebt die Kinder, die Kita jetzt, ne? Also der will da wirklich, der freut sich jeden Morgen dahin zu gehen. Manchmal meckert er mit mir auch, wenn ich ihn ein bisschen früher abhole, weil er dann noch bleiben will und so. Und das macht mich richtig glücklich, weil ich das total schön finde, dass er auch da so einen sicheren Raum verspürt und seine Freunde hat und irgendwie so integriert ist und so, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja, so sollte das im Idealfall sein.
Genau, und über die nicht idealen Fälle wollen wir heute ja eigentlich so ein bisschen mehr sprechen, weil davon gibt es ganz viele und da wird viel zu wenig und viel zu selten hingeschaut. Stebanka, bevor wir da jetzt näher reingehen in die Thematik, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen persönlicher von dir erfahren. Was ist so in deinem Leben vielleicht widerfahren oder welche Momente hast du auch in deinem eigenen persönlichen Leben erlebt, die besonders geprägt haben, dass du heute tust, was du machst?
Persönlichen Momente, ja, das ist auch so eine schwierige Frage. Also es waren auf jeden Fall einige.
Ja, ja.
Das waren auf jeden Fall einige. Also einerseits klar, diese ganze Entwicklung mit meinen Kindern, die ich verfolgt habe, ne, also von dem überhaupt einen Kita-Platz zu finden, sich zu orientieren, welche Kita gibt es überhaupt, ja, weil wenn ich in Tschechien gucke, dann ist das ganz anders organisiert. Und es gibt auch andere Konzepte, das ist mehr einheitlicher, sage ich. Also es gibt nicht so eine Vielfalt wie hier. Es ist nicht einheitlich, aber es, diese Vielfalt, die es hier gibt, auch mit der Trägerschaft zum Beispiel, die gibt es zum Beispiel in Tschechien nicht, ja.
Okay.
Also sich dazu, ja, zu orientieren, zu gucken, was es alles gibt und was die Konzepte alle so herbringen, das war das eine, tatsächlich mit meinen Kindern das zu begleiten. Aber es gab auch Momente in der Zusammenarbeit, ich habe dann später auch Projekte koordiniert, wo ich auch viel mit Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung gearbeitet habe, also mit Familien, mit geflüchteten Familien. Und da hatten wir zum Beispiel auch sowas wie so Gesprächskreise organisiert, also zum Teilen so von Geschichten. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, zu erfahren, so Geschichten, wie die Mütter bestimmte Sachen erlebt haben, womit sie konfrontiert waren, was auch auf dem Fluchtweg passiert ist und wie sie das bis heute prägt und wie wenig eigentlich das System Kita von solchen Sachen weiß oder das berücksichtigt. Also, ne? Ja. Auch weil sie selber so viele Sachen natürlich auch von sich nicht erzählen, aber auch weil darauf nicht eingegangen wird, auf diese Lebensrealitäten zum Teil. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Ne? Es ist, manchmal ist es zu viel Vorsicht, manchmal ist es Desinteresse, manchmal ist es, wir behandeln alle gleich. Ja. Ich denke, oh nein, eben nicht, weil die Leute haben unterschiedliche Voraussetzungen und Gleichberechtigung heißt nicht, dass man alle gleich behandelt, also im Sinne, ne, weil die brauchen halt unterschiedliche Sachen, damit sie sind dann letztendlich.
Ja, absolut richtig, absolut richtig. Du hast ja gemeinsam mit der ERC, also mit dem International Rescue Committee, zwei Gutachten zum Thema Zugang zur Kita für Familien mit Fluchtgeschichte verfasst. Wieso ist denn dieses Thema so unglaublich relevant? Du hast es jetzt gerade im Prinzip schon so ein bisschen angeschnitten. Aber vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen tiefer gehen, noch mal so ein bisschen erläutern. Was ist hier die Diskrepanz, das große Gap, was wir haben bei Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben und entsprechend den Kindern, die dann in die Kita kommen oder eben auch vielleicht nicht in die Kita kommen?
Ja, das nicht in die Kita kommen ist das Problem vor allem. Also, weil es eben Barrieren gibt, warum diese Familien oder warum diese Kinder nicht in der Kita landen. Das gibt es tatsächlich, dass einfach erschwerte Bedingungen da sind, Barrieren da sind, dass die Kinder nicht an die Kita-Plätze, dass die Familien nicht an die Kita-Plätze rankommen. Ja. Das ist einerseits natürlich auch, Kita-Platzmangel an sich war sehr lange ein großes Problem. Das ist jetzt gerade gleichzeitig, also jetzt gerade gibt es wieder so eine Bewegung, dass es mehrere Kita-Plätze gibt, ja. Gleichzeitig kollidiert es aber damit, dass wir Fachkräftemangel haben. Das heißt, selbst wenn die Kita 200 Kinder aufnehmen kann, theoretisch auf dem Papier, kann sie das nicht machen, weil sie nicht genug Personal hat.
Ja.
So, ne? Und Personal heißt auch qualifiziertes Personal. Ja? Also das ist halt auch nicht gleich zu vergleichen. Tatsächlich auch gerade für Familien oder Kinder mit Fluchterfahrung braucht es auch qualifizierte Leute, die auf die Bedürfnisse gut eingehen können. Aber wenn wir von den Barrieren ausgehen, dann ist es eben, dass Familien mit Fluchterfahrung haben natürlich weniger Informationen darüber, wie das funktioniert. Es ist auch in Deutschland gar nicht so einfach, sich da durchzubeißen, meine eigene Erfahrung.
Ja, ja. Gebe ich dir recht.
Je nachdem, in welchem Bundesland du bist, ist es dann auch nochmal anders. Also das ist wirklich irre.
Ja, und vor allem also jetzt auch mal den Kostenfaktor. Ne? Ich glaube, hier Düsseldorf, Köln, die Ecke, die haben ja auch horrende Kosten für Kita-Plätze, wo ich mich immer frage, wer kann das überhaupt bezahlen?
Ja, das sind auch so unterschiedliche Vergabesysteme, ja, tatsächlich. Also mit welchen Punkten, ne, welche Punkte man bekommt, um da in die Kita reinzukommen zum Beispiel. Ne? Und da kann es so sein, wenn ich so ein Punktesystem habe und ich zwei Punkte dafür bekomme, dass beide Eltern berufstätig sind, habe ich als eine Familie, die gerade jetzt neu angekommen ist, gar keine Chance.
Ja.
Also es widerspricht sich zum Teil auch, ja.
Ja, aber würdest du sagen, dass das aus einer Diskriminierung her passiert ist, dass Kinder oder Familien mit Fluchtgeschichte keine Plätze bekommen? Oder was ist da der Grund? Oder ist zum Beispiel die Sprachdiskrepanz am Anfang problematisch? Ist das Verständnis davon, was Familien mit Fluchtgeschichte wollen und brauchen? Liegt da ein Missgap, irgendwie ein Missverständnis? Also was ist so, das hat der Hauptgrund dafür, dass es hier eine Problematik gibt?
Ich glaube, es sind so zwei Ebenen. Also das eine ist das Strukturelle, das tatsächlich durch solche Verfahren und intransparente Verfahren, man weiß ja auch gar nicht, ne, wie man jetzt diesen Platz letztendlich bekommen hat, wenn das in der, also bei der Entscheidung der Leitung liegt, zum Beispiel. Ja. Ne? Also Träger haben unterschiedliche Systeme, also das ist das eine Strukturelle. Ja, dann eben durch diese ganzen Punkte. Das zweite ist auch, okay, manchmal läuft das digital, manchmal irgendwie mit irgendwelchen Listen und so weiter. Also auch dieses Ganze, das Wissen darüber, das ist natürlich auch, da muss man das verstehen. Zum Teil gibt es natürlich jetzt auch schon Sachen, die übersetzt werden, aber das meiste läuft einfach auf Deutsch und auf so einem Deutsch, dass ich manchmal auch Schwierigkeiten habe, das zu verstehen.
Ja, verstehe ich.
Also diese strukturelle Ebene ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch die Barrieren im Kopf. Ja, manchmal mit so einem ja, mit gutem Vorsatz, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute jetzt irgendwie bewusst diskriminieren wollen. Das wollen sie natürlich nicht, aber sie machen es trotzdem, ohne das zu reflektieren, ohne das zu wissen. Ja. Zum Beispiel, wenn mir Leitungen sagen, na ja, wir wollen eine gute Mischung.
Ja, heißt, verstehe.
Also das ist eine tolle Idee, dass man halt die Hälfte Kinder, die mehrsprachig sind, und die andere Hälfte Kinder, die eben einsprachig aufwachsen. Aber wenn die Realität um die Kita herum anders ist, was mache ich dann, wenn ich Menschen, mehrsprachige Kinder abweise?
Ja, absolut richtig. Ja, gute Frage.
Oder auch, und dazu gibt es auch Studien tatsächlich aus dem letzten Jahr, wo herausgefunden wurde, dass eben Familien, die sich um einen Kita-Platz beworben haben und einen ausländisch klingenden Namen hatten, also türkisch in diesem Fall, die wurden einfach abgewiesen.
Ja, furchtbar. Da gibt's ja auch in der Arbeitswelt diese Studien.
Das ist inzwischen tatsächlich also fachlich auch wissenschaftlich belegt.
Ja. Ich finde das total gruselig. Da gibt's ja auch diese Sandra Bauer-Studie, ne? In der Arbeitswelt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo im Prinzip das Gleiche belegt wird. Also dass Frauen mit einem türkischen Namen oder mit einem Kopftuch eher abgelehnt werden als eben mit einem deutschen Namen und deutsch in Anführungsstrichen aussehen, was auch immer das bedeutet. Aber ja.
Und das passiert schon in der frühen Bildung. Also das ist eigentlich weißt du, das ist in dem System einfach grundsätzlich drin.
Ja. Und was sind denn deine Lösungsansätze da? Wie kann man dagegen potenziell vorgehen? Ne? Weil ich hatte gerade das beschrieben, dass du ja die Gutachten mit dem International Rescue Committee zusammen geschrieben hast. Was sind so deine Lösungsansätze oder mögliche Lösungsansätze, um hier auch entgegenzuwirken?
Naja, also da würde ich wieder auf unterschiedlichen Ebenen jetzt denken wollen. Ne?
Okay, gerne.
Eine ist jetzt halt der Weg zur Kita. Grundsätzlich bessere und einfachere Informationsvermittlung für die Familien, damit sie immer verstehen, wie das System funktioniert und wie dieses Anmeldesystem funktioniert.
Okay.
Das wäre auch gut, wenn die Ämter untereinander gut vernetzt wären, ja. Weil wenn Menschen Hilfe brauchen, die brauchen ja nicht nur einen Kita-Platz, sondern die brauchen auch eine Unterkunft. Und wenn das so ein bisschen vernetzt wäre und die Menschen miteinander kooperieren würden, dann könnten sie durchaus Synergien erzielen. Und die Menschen müssten nicht an 50 Stellen quasi andocken, sondern hätten vielleicht eine oder zwei Personen, die sich um sie kümmern und die das einfach so ein bisschen steuern können.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist also Beschleunigung auch dieser Prozesse. Ich meine, Digitalisierung ist so ein Wort, ne? Da sind wir zwar dran, aber es ist immer noch nicht so weit, ja. Das ist zum Teil wirklich, wo da noch mit irgendwie Anmeldungen ausgedruckt und gefaxt und so weiter. Es ist alles, weißt du? Also wirklich alles, ja. Genau. Also das ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Da hilft natürlich auch, es gibt auch Unterstützungssysteme, Sozialarbeiter zum Beispiel. Genial, wenn sie in der Kita angedockt sind. Aber gerade da merken wir auch wieder, wird Geld gekürzt, ja. Familienzentren sind auch so eine tolle Sache, ja. Also wo quasi das auch so ein bisschen systemisch gedacht wird. Und ne, wie ich gesagt habe, also die Familien brauchen auch was anderes, also nicht nur den Kita-Platz, sondern auch das Drumherum, auch Gesundheit
absolut
und so weiter. Also da sind Dinge, wo das gut gelingen kann, wo man das unterstützen kann. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass diese Barrieren im Kopf, ne, die Haltung grundsätzlich zu verändern oder daran zu arbeiten. Und da sind natürlich also einerseits in der Grundausbildung von Erzieherinnen, von pädagogischen Fachkräften muss da noch was passieren, weil gerade zum Thema Diversität und Mehrsprachigkeit, Perspektivwechsel passiert, da ist einfach zu wenig drin. Ja,
ja.
Und auch weitere Fortbildungen. Also es gibt tolle Konzepte, aber Konzepte haben wir genug. Die müssen einfach nur umgesetzt werden. Das heißt, die Leute müssen geschult werden. Und es ist klar, die Leute in der Praxis, die brauchen einfach auch gute Rahmenbedingungen. Die brauchen einen besseren Personalschlüssel. Die brauchen Leute, die das verstehen, worum es geht auch. Also die können wirklich, die sich auch auf die Bedürfnisse und Bedarfe diesen Familien auch einstellen können und damit was anfangen können und nicht so gefordert sind.
Total.
Also heißt mehr Zeit, mehr Ressourcen für zum Beispiel Fallbesprechungen, Supervision. Das sind auch so die Dinge, die dazu zählen.
Ja.
Ja, und grundsätzlich, ich finde auch, also dass es dem gut tut, wenn wir mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, Fluchterfahrung im System haben, als Mitarbeitende. Ja.
Absolut,
Also
absolut.
auch das spiegelt es nicht ja wieder, ne? Unsere Gesellschaft, wie, ne? Also wenn ich mir so ein Team angucke, je nachdem auch in welchem Stadtteil oder so, aber wenn ich ja in der Kita 50% Kinder habe, die mehrsprachig aufwachsen, und aber ja das Team praktisch sehr homogen deutsch-weiß ist, sage ich jetzt mal, dann entspricht das nicht der Realität.
Nee,
Das ist
natürlich
einfach
nicht.
auch wichtig für Kinder, da auch gut anzuducken, in ihrer Identität gestärkt zu werden, hilft das viel. Es ist aber auch kein Selbstläufer. Also das ist auch, also was mir, ich mache ab und zu, mache ich auch Supervision eben für pädagogische Fachkräfte mit Migrationsgeschichte. Und auch da gibt es einfach Diskriminierung und Rassismus, was sie da im Alltag erleben, ja. Also
Ja.
die sind im System drin und werden da wieder rausgejagt, sage ich jetzt,
Ja,
ja, weil sie sich
ja.
nicht wohlfühlen, weil die einfach Sachen erfahren, die auch nicht in Ordnung sind. Das heißt, das System muss sich mit diesem Thema Diskriminierung, Rassismus einfach auch aktiv auseinandersetzen. Und das nicht so tabuisieren und sagen, nee, bei uns nicht.
Ja, ich bin total bei dir. Ich bin gerade so recht still, aber fühle total, was du sagst, weil dieser Satz, ne, das System muss sich kritisch mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen und es nicht einfach so vom Tisch wischen, das unterstütze ich zu 100%. Und das ist ehrlicherweise ja der Kern meiner Arbeit, die ich auch mache. Ich versuche das auf der Basis der Arbeitswelt, also in der Wirtschaft umzusetzen, weil du hast gerade von Barrieren im Kopf gesprochen, insbesondere auch bei Fachkräften, bei ErzieherInnen und so weiter, ne? Und da stimme ich dir total zu. Wir alle, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wir sind in einer rassistisch sozialisierten Gesellschaft groß geworden, was bedingt, dass wir alle unbewusst Vorurteile haben. Und diese unbewussten Vorurteile führen zu Ausschluss und Diskriminierung. Und wenn wir das System, in dem wir groß geworden sind, nicht hinterfragen und damit nicht gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen, dann werden wir diese unbewussten Vorurteile bei uns selber niemals lösen können. Deswegen finde ich das immer interessant, ne, wenn du von Lösungen sprichst, auch wie du das gerade gesagt hast, also dass man die Fachkräfte anders schulen müsste, bin ich 100% bei dir. Das ist das, was ich in der Wirtschaft gerade versuche, ne? Dass ich habe eine Masterclass im Prinzip entwickelt, um die Strategien und Tools an die Hand zu geben, wie man, ne, also offener gegenüber unterschiedlichen Nationen sein kann, wie wir erstmal die rassistische Sozialisation überhaupt hinterfragen und verstehen, wie wir unsere eigenen Privilegien anerkennen und die für andere nutzen. Wie sind wir Ally? Was bedeutet es, empathisch aufeinander zuzugehen, ne? Was bedeuten auch unbewusste Vorurteile überhaupt und wie kann ich die auflösen und entkräften und so weiter und so fort? Und ich glaube, diese Basisarbeit, gebe ich dir 100% recht, muss gewährleistet sein und natürlich schon an unterster Ebene, nämlich in den Kitas und in den Schulen. Und gerade da erkenne ich aber auch ganz, ganz häufig, auch wenn ich an meine eigene Kita- und Schulzeit denke, wie sehr Lehrer dazu beitragen, dass dieses Gefühl, was man ohnehin schon als marginalisierter Mensch hat, noch verschärft wird. Und ich frage mich manchmal, wie das möglich ist, da wirklich entgegenzuwirken, weil selbst wenn du jetzt Fachkräfte und auch LehrerInnen schulen würdest, fehlt es ja trotzdem noch an dieser Bereitschaft. Weißt du, was ich meine? Also du musst ja auch selber bereit sein, als Mensch wirklich einen positiven Unterschied machen zu wollen. Wenn du sonst eine Schulung machst, dann machst du die meinetwegen, aber dann nach 2 Tagen wirfst du das alles über den Haufen und sagst, ah, ist mir doch egal.
Ja, also ich glaube, meine Strategie ist dabei tatsächlich, die Leute müssen berührt werden. Ich hole sie nicht ab, wenn ich sie an die Wand stelle und sage, du bist rassistisch. Weil die
Absolut
wollen das ja
richtig.
auch nicht, ja? Also
Ja.
die wollen auch gut sein, die wollen gute Arbeit leisten.
Ja.
Aber indem ich sie über persönliche Geschichten, also über Aussagen von Kindern, also was ich auch mache, ist, sind Kinderperspektiven erheben, ja? Und wenn ich dann so ein paar Zitate habe aus dem, was Kinder erzählen, wenn ich das dann präsentiere und sie damit berühre, dann macht das häufig so einen Klick.
Ja, glaube ich. Glaube
Aber wenn
ich.
ich auch über meine persönliche, also manchmal teile ich eben auch meine persönlichen Erfahrungen oder was ich so erlebt habe. Und das ist ein bisschen tricky, muss mich auch ein bisschen selbst schützen, sage ich jetzt.
Ja, glaube
Aber
ich.
es kann sein. Aber das, was ich, also meine Strategie ist, Leute zu berühren. Sie nicht an
Ja.
die Wand stellen und sagen, du bist falsch, sondern zu gucken, okay, guck mal, guck dir in dieser Perspektive an, ja, wie ist es, wenn du das jetzt hörst von dem Kind? Was macht es mit dir? Und sie damit auch erstmal wirklich das nicht sofort und jetzt machst du das anders, sondern das muss auch wirken.
Absolut. Also
das muss quasi bei den Leuten irgendwie auch ankommen. Das ist so ein bisschen meine Strategie.
Ja, sehr wahr. Und warum ist denn deiner Meinung nach der Zugang zu Kita, gerade für Kinder mit Fluchtgeschichte, so entscheidend für ihren weiteren Bildungsweg, also für alles, was danach kommt?
Also es ist nicht nur für Kinder mit Fluchterfahrung entscheidend, sondern für alle Kinder, weil das eine Basis ist. Ja, da werden einfach die Grundsteine gelegt, was unterschiedliche Kompetenzen betrifft, die sie einfach für ihren Bildungsweg auch brauchen. Also das erhöht auch ihre Teilhabechancen auch in der Gesellschaft, weil sie dadurch auch Zugänge zu unterschiedlichen weiteren Institutionen zu bekommen und weil es auch eine Sozialisierung ist, ja. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach auch dieses Gefühl oder, ja, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu der Gesellschaft. Also das ist halt wichtig, was man da wirklich auch gut machen kann in der Kita. Plus eben Entwicklung von Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Selbstkompetenzen, lernmethodische Kompetenzen. Also das ist alles das, was Kita, was gute Kita macht, ne? Also ich würde jetzt auch nicht Kinder in alle Kitas schicken, ja? Also das, da muss man auch einen Unterschied machen. Nicht um jeden Preis, weil es gibt auch Kitas, die nicht gut sind. Also das ist, da muss man halt auch unterscheiden, ja.
Wobei man das natürlich auch immer hat, finde ich, ne? Also, keine Ahnung, ich denke, mache mir zum Beispiel gerade viel über das Bildungssystem Gedanken und über Schulen und frage mich, wo geben wir unser Kind in die Schule? Der muss nächstes Jahr in die Schule oder darf nächstes Jahr in die Schule und bin da auch sehr, sehr kritisch und gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass man natürlich die Kinder nicht vor allen Situationen schützen kann, ne? Und ich kann im Zweifel eine gute Schule aussuchen, die irgendwie einen ganz guten Ruf genießt und gleichzeitig kann er dann eine Lehrerin oder einen Lehrer bekommen, die total blöd sind und ihn nicht mögen und gemein sind und vielleicht auch überhaupt nicht progressiv denken und so weiter und so fort. Und dann hat man auch wieder ein Problem, ne? Also es ist halt, also.
Und deshalb müssen wir die Kinder in der Kita stärken.
Ja, also genau richtig.
Ich möchte keine Kinder in der Kita, die dann aus der Kita weitergehen, die super überangepasst sind und brav sitzen. Ich möchte Kinder, die für sich aufstehen können, die neugierig sind, die aber auch um Hilfe bitten können, ja. Also, weißt du, die für sich, also die selbst gestärkt sind in ihren eigenen Kompetenzen.
Das ist total, total toll, total richtig. Wir haben, oder ich weiß ja durch das Vorgespräch, was wir geführt haben, Stepanka, dass es ganz oft so ist, dass gerade Familien mit einer Flüchtlingsgeschichte, dass bei denen davon ausgegangen wird, die wollen ja eh überhaupt nicht in eine Kita. Und wie kommt es oder woher kommt deiner Meinung nach dieses verzerrte Bild aus der Mehrheitsgesellschaft? Also wieso denken wir das angeblich?
Ja, das ist so ein Mythos, das sich halt wirklich auch so verbreitet hat. Und klar, es gibt auch Familien, die eben in ihren Ursprungsländern keine Kitas haben, ne? Ja. Und die das nicht kennen. Und es braucht auch ein bisschen Vertrauen, um das hier kennenzulernen, um sich darauf einzulassen. Aber das ist minimal. Also aus den Gesprächen, die ich geführt habe, also ich hatte auch eben auch Interviews gemacht mit Familien mit Fluchterfahrung, sind die meisten sind eben daran interessiert, in die Kita zu kommen, weil die das genauso sehen, dass es eine Wahnsinnschance ist für die Kinder. Ja? Und auch für die Familien letztendlich, weil auch die sind da dann besser vernetzt auch untereinander und kapieren dann, wie das System funktioniert. Woher das kommt, ich glaube, das ist einfach auch so eine billige, einfache Ausrede. Zu sagen, die wollen eh nicht. Wir haben keinen Platz und die wollen eh nicht zu uns kommen. Könnt ihr mir vorstellen, ja? Aber ich meine, ein Tropfen Wahrheit ist dabei, dass es einige Familien gibt, die das vielleicht nicht wollen, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Minderheit. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Mehrheit dieser Familien sehr daran interessiert ist, einen Kita-Platz zu haben und die Kinder in die Kita zu schicken.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein anderes Thema ansprechen. Da haben wir gerade, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, auch noch mal drüber gesprochen, was ich ganz spannend finde. Und zwar hast du gesagt, dass Länder in Zukunft verpflichtend aktuelle Sprachstandserhebung der Vierjährigen irgendwie offen zu legen. Und das wiederum kann ja auch zu Segregation führen. Und ich würde mich freuen, wenn du da mal so ein bisschen näher drauf eingehst, wieso das problematisch deiner Meinung nach ist. Weil das hängt ja auch mit diesem ganzen Thema gut zusammen.
Ja, also ich finde, das ist wieder ein Schritt zurück und das ist jetzt, wird das auch kritisch diskutiert und Fachleute haben sich auch da dagegen jetzt gestellt und dazu auch Positionspapiere entwickelt. Und ich finde es so wichtig, da wirklich auch da dagegen zu halten, weil, naja, also an sich diese Screenings, diese Tests oder Sprachstandserhebungen für die Vierjährigen bedeutet, dass die dann beurteilt werden, also dass ihr Sprachkompetenzen in der deutschen Sprache beurteilt wird. Ne? Und diese Tests sind halt sehr häufig an einsprachigen, also an einsprachigen Kindern. Das heißt, das verzerrt das Bild auch absolut, ja. Gleichzeitig finde ich, die nächste Gefahr ist, also das ist alles so nicht ressourcenorientiert, sondern defizitorientiert. Also um festzustellen, welche Defizite es gibt, ja. Also das finde ich, das ist auch so irre, wenn mir Fachkräfte sagen, die schwächeren Kinder, und damit meinen die mehrsprachigen Kinder, die sind nicht schwächer. Die haben einfach mehrere Sprachen und deswegen funktioniert das bei ihnen anders, ja.
Also, ja, und in letzter Konsequenz sind sie ja sogar stärker eigentlich, ne? Weil mehr Sprachen dann irgendwann zu sprechen, ist ja viel wertvoller, als nur eine Sprache zu sprechen. Also
dieses Narrativ, wir müssen die jetzt quasi auffangen, wir müssen die jetzt, also, und wozu wird das führen, dass die segregiert werden in so Vorschulgruppen und dort sich mit Arbeitsblättern oder mit additiver Sprachförderung beglücken können? Also, das ist einfach sowas von rückschrittig. Ich meine,
unfair.
Und unfair, natürlich.
Ja. Wird das wieder. Ja, und ich finde, wie du das beschreibst, die werden ja sofort quasi als Opfer deklariert, ne? Also ganz hart gesagt, werden die sofort in so eine Reihe geschoben. Ihr müsst euch jetzt schlecht fühlen, weil ihr seid hierher gekommen, ihr sprecht unsere Sprache nicht und deswegen kommt ihr jetzt auch in so eine besondere Gruppe, wo auch andere Kinder sind, denen es genauso geht wie euch. Also das ist ja alles sehr, sehr ausschließend und erstmal nicht integrierend, ne?
Und Defizit.
Furchtbar eigentlich.
Also ihr müsst was machen.
Defizit, ja.
Und ich finde, das können wir auch beeinflussen, auch durch die Sprache, wie wir sprechen. Deswegen mache ich darauf immer auch aufmerksam, dass ich das nicht möchte, dass sie von denen als schwächeren Kindern sprechen und so, weil das stimmt, ja. Und ich meine, es gibt Konzepte, also das Bildungsprogramm, Bundesprogramm Sprache, ja, die Sprachkitas, ist wunderbar, da geht's um alltagsintegrierte, sprachliche Entwicklung, sprachliche Förderung, genau im Alltag, nicht in segregierten Gruppen, in kleinen Gruppen, ja klar, aber alle zusammen, weil gerade Kinder lernen Sprache auch besonders gut bei Peers, also von den Mitkindern, also von den anderen Kindern.
Das heißt, absolut.
Soll ich die jetzt segregieren und nur diejenigen quasi da unterstützen, die jetzt die Grammatik noch nicht so kapiert haben? Also es ist, ich könnte wirklich schreien, wenn...
Da schlägt das Mutterherz auch in dir, ne? Nicht nur die Wissenschaftlerin und die Psychologin. Ja, es ist hart. Es ist wirklich auch hart, weil man vieles davon natürlich nicht nachvollziehen kann. Und gleichzeitig merke ich irgendwie immer wieder, auch wenn ich bei uns in die Kita schaue, wie ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade so die Fachkräfte auch einfach so resigniert haben. Die haben überhaupt nicht das Gefühl, dass sie was verändern können. Und die machen einfach Dienst nach Vorschrift und sind froh, wenn sie abends nach Hause gehen können. So, ne?
Ja, das finde ich halt schwierig. Und deswegen, das ist eben, also die müssen auch gestärkt werden und sie müssen diese Konzepte auch kennen. Sie müssen wissen, was Translanguaging ist, ja, dass es normal ist, dass Kinder switchen zwischen Sprachen. Und das sind also diese alltagsintegrierten Strategien, die brauchen Kinder guten qualitativen Input im Alltag.
Absolut, ja? Absolut.
Aber wenn wir uns den Alltag anschauen, heutzutage, ja, Dialoge mit Kindern, ne, das ist wiederum eine andere Studie. Was passiert in dem Alltag in der Kita? Die Kinder kriegen meistens Anweisungen.
Stimmt, ja.
Das sind keine Dialoge.
Ja.
Es ist, setz dich dahin, nimm das, komm her. Also das ist das, was die Kinder als Sprache erleben und das muss sich auch ändern.
Ja.
Weißt du, und wenn sich Kinder zugehörig, Kinder wollen lernen und Kinder mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung, die wollen auch lernen, die wollen die Sprache lernen, ja.
Ja.
Die, und vor allem dann, wenn sie sich zugehörig fühlen, wenn sie das Gefühl haben, also wenn sie wissen selber im Kopf, wofür lohnt sich das überhaupt? Also die Kinder sind sehr pragmatisch.
Ja, nicht nur Kinder, also ich meine, wir reden jetzt über Kinder, aber gerade Kinder sind so, gebe ich dir recht, dass sie gemocht, geliebt und zugehörig sich fühlen wollen, aber wir Menschen ja generell, das ist ein absolutes, also das ist ein Urinstinkt, den wir haben, wir wollen nicht alleine sein, kein Mensch möchte alleine sein, das ist kompletter Quatsch.
Und wir wollen nicht anders sein.
Nein,
dazu
genau.
Und das ist es
genau.
Natürlich auch. Das ist diese diese Basis, was es braucht, diese Voraussetzung. Wenn sich Kinder zugehörig fühlen, wenn sie sich wohlfühlen, dann lernen sie auch viel schneller, weil sie auch, also weil der Stress auch niedriger ist, quasi auch im Kopf, ja. Und dann wollen die, und dann ist es, also wenn die regelmäßig dann auch in die Kita kommen und guten qualitativen Impuls bekommen im Alltag, dann reicht es vollkommen.
Ja, absolut richtig. Und was braucht es denn jetzt konkret für Kitas, ne? Damit wir diese Mehrsprachigkeit oder auch kulturelle Vielfalt und auch allen voran natürlich Traumatisierung von Kindern besser umgehen können? Weil ich finde, über diese Traumatisierung haben wir auch noch gar nicht gesprochen, weil die gibt es natürlich auch. Ich meine, gerade wenn wir mal in die Weltgeschichte schauen und uns angucken, wo es überall Kriege gibt, wie sehr die Menschen dort gerade ausbrechen und versuchen, in andere Länder zu kommen, wie sehr sie teilweise an Grenzen abgeschottet werden und so weiter und so fort. Man kann sich gar nicht ausmalen, was Kinder durchmachen, ne? Was bräuchte es denn da konkret für Kitas, damit mit diesen ganzen Situationen besser umgegangen werden kann?
Naja, das ist praktisch schon das, was ich so angerissen habe. Also einerseits sind das gute Rahmenbedingungen, das heißt Personal, das heißt Zeit für Reflexion, Fortbildung, also spezifisch auch für diese Themen. Und andererseits auch unser Umdenken in unserem Kopf, ja, so grob gesagt. Aber eine Sache wollte ich jetzt nochmal dazu anmerken, also auch mit diesem Traumathema, ne? Also klar, gibt es Traumata. Aber auch hier ist, glaube ich, wichtig, differenziert zu gucken, weil nicht jedes Kind mit Migrationsgeschichte oder Fluchterfahrung ist traumatisiert. Kinder sind sehr flexible Wesen. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass wir quasi auf jedes Kind mit großen Augen und Angst gucken, oh, es könnte traumatisiert sein, weil das ist die andere Gefahr, ja, die wieder zu verändern und auf sie anders zu blicken. Also wenn wir bedürfnisorientiert arbeiten, dann haben wir alle Kinder im Blick. Und klar, diese Kinder brauchen besonders stabile, sichere Umgebung. Ne? Also es geht auch um Resilienz quasi, also um Resilienz entwickeln zu können, also sie zu stärken in ihre Selbstwirksamkeit, denen zu zeigen, du hast Einfluss, du kannst Sachen bewirken. Ne? Und wir sind hier als stabile Partner, also stabile Bindungspersonen, Beziehungspersonen in der Kita, nicht, dass sich jede Woche das ändert, das ist natürlich ungünstig. Ne? Aber das sind so die Faktoren, die da auch für Kinder mit Fluchterfahrung sehr, sehr wichtig ist, diese Stabilität, Sicherheit, aber eben auch dann zu gucken, nonverbale Zugänge, ja, also wie kann ich auch mit zum Beispiel Metacom-Karten, also mit Bildkarten meine Sprache unterstützen, damit das Kind sich orientieren kann. Kinder brauchen auch Orientierung, ja, also so eine Gewissheit, ne, dass sie wissen, was passiert jetzt, ne? Dass das jeden Tag so ist, dass man keine Ahnung hat, was jetzt gerade passieren soll, ne, das macht wieder Stress, so, permanenter Stress. Also wenn ich das, was ich sage, auch bildlich untermauern kann, ne? Wenn ich auch Gebärden zeige, also das sind alle so unterstützende Sachen, die man da gut einbinden kann. Dafür brauchen die Fachkräfte aber natürlich eine entsprechende Schulung und Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und machen auch ein bisschen Mut, ja, das einfach auch zu versuchen und auszuprobieren. Weil das finde ich auch, dass hier manchmal zu lange alles durchdacht und überlegt, jetzt Sachen auszuprobieren, ja.
Ja, furchtbar. Also das heißt im Prinzip ganz, ganz runtergebrochen, braucht es ja einfach auch Geld, ne? Es braucht ja einfach in Kita und Bildungssysteme mehr Geld, damit überhaupt diese Möglichkeiten vorangetrieben werden können.
Einerseits Geld, aber andererseits, ich glaube, das geht grundsätzlich auch in das Thema Qualitätsentwicklung, Organisationsentwicklung, weil zum Teil sind halt die Systeme so starr und so veraltet. Auch in dem, wie sie aufgestellt sind, wie die Kita funktioniert, weil es war schon immer so, der Ablauf war schon immer so. Warum muss ein Morgenkreis um 9 Uhr stattfinden? Warum müssen alle Familien um 9 da sein?
Ja? Gute Frage.
Wenn ich in einer Unterkunft für Geflüchtete wohne, dann schlafe ich vielleicht gar nicht so gut, ja. Dann ist es vielleicht gar nicht so möglich, da regelmäßig pünktlich zu. Also, das sind so Sachen, weißt du, da müssen wir einfach auch an den Strukturen ein bisschen was ändern und in diese Richtung gucken, wo können wir das vielleicht verändern, ja. Woran liegt es, dass die Kinder nicht regelmäßig kommen? Was sind da für Hintergründe?
Ja, damit wünschst du dir natürlich auch, dass holistischer gedacht wird, ne? Und ich finde, da hapert es ja schon ganz oft. Ich merke das in meiner Arbeit auch, also wie sehr Menschen ihr eigenes Leben nicht mal richtig reflektieren. Geschweige denn natürlich, dann gelingt es ihnen irgendwie auch, das Leben anderer zu reflektieren. Und ich finde, genau das ist es ja eigentlich. Also du musst ja irgendwie bereit sein, ein bisschen über den Tellerrand hinwegzuschauen. Und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir wirklich in einer Gesellschaft geprägt worden, die sehr, sehr viel, ich habe früher immer gesagt, so Fähnchen im Wind ist. Also dir wird quasi so eine Aufgabe gegeben, dir wird gezeigt, wie sie gemacht wird und du löst sie nach Vorschrift. So, das sind so Deutsche ganz oft für mich. Also so nehme ich uns selber wahr. Und die wenigsten hinterfragen, was sie da tun. Die wenigsten gehen morgens zur Arbeit und sagen, wieso muss ich hier jetzt eigentlich irgendwie bis 19 Uhr sitzen? Also weil theoretisch bin ich jetzt um 14 Uhr fertig, weil ich schnell gearbeitet habe, weil ich irgendwie konzentriert und sehr strukturiert bin. Wieso kann ich nicht heute eigentlich schon irgendwie 4 Stunden früher mal gehen? Und dann komme ich morgen wieder und gucke, was morgen ansteht oder so. Ne? Also jetzt um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, das fordert ja ganz viel Eigenverantwortung, ganz viel Eigeninitiative, ganz viel Reflexionsbereitschaft und eben auch kritische Denkfähigkeit. Und das wiederum muss man ja auch üben.
Genau, aber ich sehe das als wirklich unabdingbar, weil sonst würden wir dieses System nicht verändern. Und wir wollen nicht solche Kinder, also die genauso sind, doch erziehen. Also das ist doch unmöglich, ja.
Ja, und ich möchte,
es gibt Ressourcen. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass wirklich auch Kitas jetzt nicht nur so geschlossen sind in sich. Wir Kita, seit 20 Jahren arbeiten wir so und so ist es gut. Nein, ihr kriegt einfach neue Kinder, neue Familien, die neue Herausforderungen mit sich bringen. Und auch die Welt um euch herum hat sich verändert. Also guckt, wo es Ressourcen gibt. Und es gibt auch Ansätze. Es gibt eben Unterstützungssysteme. Und da muss man einfach auch gucken, wie man wirklich auch diese eigenen Abläufe auch verändert. Aber ich gebe dir recht, also jeder muss bei sich selbst beginnen. Und das ist das, was mich manchmal wirklich auch erschüttert, wenn ich sehe, dass Pädagoginnen keinen Zugang zu sich selber haben. Ja. Also dass sie gar nicht spüren können. Also das ist etwas, was ich sage, okay, also erstmal auch bei euch zu beginnen, nicht nur abarbeiten, sondern zu gucken, was ist es da bei euch? Ja? Welche Bedürfnisse habt ihr? Wo geht ihr über eure eigenen Grenzen?
Ja, und warum? Das ist ganz wunderbar. Und, du hast absolut recht.
Und das ist es, also wirklich bei sich selbst zu beginnen und zu gucken, sich zu spüren. Ein Zugang.
Aber genau, und dafür bräuchte es ja theoretisch aber auch eine Psychologin, einen Psychologen und auch vielleicht Coaches, die diese ErzieherInnen täglich, wöchentlich unterstützen und begleiten.
Also ich finde sowas wie eine Supervision und Coaching wirklich, wirklich sehr sinnvoll. Und ich finde, das muss sich auch mehr verbreitern. Weil jetzt erlebe ich das eher so, dass Supervision dann angefragt wird, wenn es ein Problem gibt.
Ja.
Das soll aber zu der Regelmäßigkeit gehören. Damit eben, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann gibt's eben Schwierigkeiten, ne? Dann funkelt das und das sollte auch begleitet werden.
Genauso,
ne? Also so ein Leitungscoaching, ja, wenn Leute in eine Leitungsposition kommen. Auch wir sind nicht auf die Welt gekommen als Leitungen, ja. Auch Wissen, das man sich in so einem Studium aneignet, das ist es nicht. Also das muss auch begleitet werden, Praxis begleitet.
Ja, total wahr. Und ich finde im Übrigen auch, um da nochmal deinen Appell so ein bisschen stärker zu unterstützen, wir sind mitten im demografischen Wandel. Ne? Studien belegen, dass wir in 2027, also in nicht mal mehr irgendwie 2 Jahren, schon spürbar den Fachkräftemangel merken werden. Wir sind eine hochalternde Gesellschaft, die keine Kinder mehr bekommt. Bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder, die aktuell in unserer Gesellschaft leben, so großgezogen werden. Und im Übrigen, finde ich, betrifft uns alle, dass auch alle die Familien, die keine Kinder haben. Denn auch die leben ja von den Kindern, die heute groß werden. So, ne? Also das ist immer so ein Trugschluss, finde ich. Und deswegen, ich kann das zu 100% unterstützen, was du sagst. Die Kinder sind maßgeblich, wortwörtlich und verdammt nochmal unsere Zukunft. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie so großgezogen werden, dass sie mit den richtigen Tools und ausgestattet werden, um in der Gesellschaft funktionieren zu können.
Ja, genau, dass sie wirklich auch spüren, dass sie sich, also dass wir sie wollen. Dieses, weißt du, also ich meine, dass sie hier zugehörig sind und dass es unsere Kinder sind. Und das finde ich halt so wichtig, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln und das zu stärken. Das ist mir enorm wichtig, ja, dass wir nicht verändern, also dass wir nicht ständig diese Unterscheidung machen, wir und die anderen. Nein, das sind alles unsere Kinder hier, das ist unsere Zukunft, ja, da gebe ich dir recht.
Stepanka, würdest du sagen, dass du dich in der deutschen Gesellschaft zugehörig fühlst?
Ja, also ich fühle mich schon zugehörig, aber es gibt auch, es ist eine schwierige Sache. Ne? Es gibt schon Momente, wo ich zu spüren bekomme, dass ich andere Voraussetzungen hatte als Menschen, die hier aufgewachsen sind. Das war echt klar.
Ja. Und was würdest du dir da wünschen? Also was glaubst du, was könnten auch die zivile Gesellschaft, ne, was kann die denn tun, um da entgegenzuwirken? Wie gelingt es uns, mehr Zugehörigkeit in dieser Gesellschaft zu leben und auch in den Kitas schon zu integrieren?
Ich glaube, manchmal braucht es einfach auch nur ein bisschen mehr Offenheit und Offenheit auch über andere Perspektiven nachzudenken oder die überhaupt zuzulassen. Man muss ja nicht alles quasi dann gutheißen, aber ich finde es wichtig, dass Menschen Raum bekommen, auch ihre Geschichten zu teilen und nicht dafür verurteilt zu werden. Weil das ist das, was ich auch häufig sehe, dass Familien, die einfach auch andere Erziehungsvorstellungen haben, das hat natürlich Gründe. Ja, warum sie zum Teil andere Erziehungsvorstellungen haben. Aber ich finde es wichtig, dass die da auch Raum bekommen, dass ihre Geschichten gehört oder ihre Vorstellungen gehört werden und nicht sofort verurteilt werden. Also dass man da in so einen Dialog eintritt und also diese anderen verschiedenen Perspektiven einfach zulässt, dass die auch ihre Berechtigung haben. Das würde, glaube ich, manchmal helfen, statt dieses, es ist so und ne, so eine Einbahnstraße, weil das hilft uns auch eben, auch dieses System zu verändern letztendlich, weil ich glaube, wir brauchen eben auch unterschiedliche Ideen und das können wir uns auch, also gerade wenn wir so heterogene Gesellschaft sind, das kann uns wirklich helfen.
Würdest du denn auch sagen, dass Einzelpersonen überhaupt in der Lage sind, da auch einen Unterschied zu machen? Also bist du da Befürworterin?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich gesagt. Also jeder muss bei sich anfangen. Schon wie ich auch Leute gucke, ja. Also wenn ich in der Kita bleibe, ne, in diesem Bereich. Schon wie ich Menschen anspreche, angucke, wirklich mit einem ehrlichen Interesse frage, wie geht's Ihnen heute? Was so einen Satz ausmachen kann.
Ja.
Oder was einen Satz ausmachen kann wie, oh, ich habe heute Ihren Sohn beobachtet, der hat die ganze Zeit dieses Wort gesagt. Was bedeutet das?
Ja,
also gesehen
voll schön.
Zu werden.
Ja, mein Herz geht auf. Ja, es ist schön.
Nicht nur, ja, guten Tag, tschüss.
Ja, oder das abzuwerten sogar, ne? Oh, was hat der denn da schon wieder gesagt? Hä, was redet der denn? Man versteht den gar nicht. Also genau, sondern neugierig sein, ehrliches Interesse, ehrliche Fragen, auch auf die Antwort warten, ne? Und aktiv zuhören auch, nicht einfach selber immer reden, sondern einfach wirklich Fragen stellen und abwarten.
Ja, das ist nämlich das Nächste, weil das, was häufig passiert ist, dass wir die Leute bevormunden, ihnen quasi unsere Ideen, Interpretationen schon in den Mund schieben, wenn die einfach ein bisschen länger brauchen, um sich auszudrücken. Und das passiert auch bei den Kindern. Also auch da braucht es mehr Zeit. Also, dass die Kinder wirklich auch die Zeit haben, ihre Gedanken zu formulieren. Da springen die Fachkräfte auch manchmal so schnell rein, unnötig. Erwachsene gilt das genauso, ja.
Ja, natürlich ist es so. Und natürlich ist es auch so, dass wenn Kinder eben eine nicht bedürfnisgerechte Erziehung oder ein Großwerden auch in Kitas erleben, dass sie natürlich dann auch schon selber sehr defizitorientiert ins Erwachsenenleben starten und mit Ängsten ausgestattet sind, unsicherer sind und so weiter, was uns ja wiederum als Gesellschaft auch nicht hilft, ne?
Wenn die kein positives Selbstbild entwickeln in der Kita, dann scheint
genau so
auch
ist es.
In der Schule. Also wir müssen die wirklich stärken, dieses Selbstwirksamkeit, positives Selbstbild, natürlich dann auch soziale Kompetenzen, aber das sind wirklich das ist die Basis und das müssen wir in der Kita, das ist unsere Verantwortung, weil davon hängt es dann auch ab, wie das dann weitergeht auf dem weiteren Bildungsweg.
Ja, Absolut richtig. Stepanka, wir sind jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Es war mir wirklich eine Riesenfreude. Wie du gemerkt hast, rennst du mit diesem Thema offene Türen bei mir ein. Ich bin selber Mama. Der Grund, wieso ich die Arbeit leiste, die ich auch leiste in dem Gerechtigkeitskosmos und in dem Chancengerechtigkeitskosmos, ist genau deswegen, weil ich mir eine bedürfnisorientiertes Großwerden für meinen Sohn wünsche und einfach hoffe, dass der in ein System kommt, wo er sein darf, wie er möchte, mit den Qualitäten, die er hat und nicht mit den Defiziten, die er gegebenenfalls hat. Deswegen, ich bin so dankbar für deine Impulse, für deine Reflexionsfragen, für die Arbeit, die du leistest. Genau sowas braucht es mehr in der Welt und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele interessante und interessierte Menschen hören und sich danach mit dir austauschen werden und vielleicht auch da in Synergien wiedergefunden werden. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke auch dir für diese Möglichkeit, überhaupt dabei sein zu dürfen. Das hat mich sehr gefreut.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.